Wir haben den Kindern auf dem Ranger Camp das Evangelium gebracht. Davor, ihr kennt es vielleicht, ich habe es hier am Armband, Gott liebt dich. Es gibt aber das Problem, dass du getrennt von ihm bist. Jesus Christus ist für dich gekommen, das Problem zur Seite zu schaffen, er hat dich verbunden mit dem Himmel. Die Frage ist, möchtest du dich entscheiden? Wir haben an einem Abend einen Aufruf gemacht. Es war mir eine besondere Ehre, dass ich diesen Aufruf machen durfte. Und ich sage euch, Hände sind nach oben gegangen von Kindern und von Teenagern, die Jesus noch nicht kennen. Ich habe gesagt, Leute, wenn die Ranger haben so eine dreifache Ausrichtung, eine Auftragssetzung. Das eine ist, Kinder zu Jesus zu führen. Das andere ist, die Kinder bei Jesus zu halten. Ne? Und das dritte ist, die Kinder für den Dienst fit zu machen. Und meine Bibel sagt, wenn du Leute für den Dienst fit machen willst, dann sollte irgendjemand mal die Gnade haben, seine Hand auf deine Schulter legen und um die Fülle und die Taufe im Heiligen Geist bitten. Amen, Amen. So, wir haben an einem Abend, am vorletzten Abend, habe ich über die Taufe im Heiligen Geist gesprochen. Und ich habe Kinder eingeladen, wenn sie die Taufe und die Fülle im Heiligen Geist erleben wollen, dürfen sie gerne nach vorne kommen. Wir hatten drei Gebetsteams. Ich schloss meine Augen, weil es Reaktionslieb gab. Und da dachte ich, was denkst du so von 80 Kindern? Kommen vielleicht 10, 15. Ich habe nach 2 Minuten die Augen aufgemacht. Die waren alle vorne. Wir mussten zusätzliche Gebetsteams anordnen, weil ich gesagt habe, Leute, das würde ich mir für Sonntag manchmal wünschen, so. Stellt euch in der Reihe auf, weil so ein bisschen auf Abstand. Die wollten alle im Kreis mit dabei sein. Geht ein bisschen auf Abstand. Und was soll ich euch sagen? Hey, ich habe für Kinder prophetische Worte gehabt, weil du auf einmal spürst, oh, ist krass, da ist Berufung da. Kinder haben manifestiert, haben angefangen zu zittern. Nicht, weil sie so verrückte Pfingstler sind. Die wussten davon gar nichts. Aber wenn der Heilige Geist eben kommt, dann kommt er. Und dann spüren Kinder auf einmal diese Fülle Gottes in ihrem Leben. Und das ist so unendlich wichtig. Leute, die junge Generation muss Jesus Christus, muss den Vater im Himmel und muss den Heiligen Geist erleben. Ich glaube, das ist so unendlich wichtig. Und eine Grundvoraussetzung dafür ist was? Dass das Wort Gottes so gepredigt wird, wie es im Wort Gottes drinsteht. Und dass wir dem Wort Gottes nicht die Kraft rauben, das zu tun, zu was es ausgesandt wurde. Und ich möchte mit euch zugegebenen einen etwas längeren Bibeltext lesen. Es gibt ja so Strömungen innerhalb unserer freikirchlichen Bereich, wo man sagt, lest nicht mehr als 3 Bibelverse. Ich habe mich heute dagegen entschieden, es ist ein bisschen längerer Text, der steht in der Apostelgeschichte. Und ich weiß nicht, ihr müsst nicht jetzt die Hände heben, wer von euch eventuell nicht so viel in dieser Woche in der Bibel gelesen hat, das ist für euch, das ist deine Wochenration. Da heißt es im 13. Kapitel, während Johannes nach Jerusalem zurückkehrte, zogen die beiden anderen von Perge aus landeinwärts, bis sie in das an der Grenze zu Pisidien gelegene Antiochia kamen. Am Schabbat gingen sie in die dortige Synagoge und setzten sich zu den Gottesdienstbesuchern. Nach der Lesung aus dem Gesetz des Mose und aus den Schriften der Propheten schickten die Synagogenvorsteher den Synagogendiener zu Paulus und Barnabas und ließen ihnen mitteilen, liebe Brüder, wenn ihr ein Wort der Ermutigung mitgebracht habt, das ihr an die Gemeinde weitergeben wollt, dann ist jetzt Gelegenheit dazu. Da stand Paulus auf und predigte eine ziemlich gute, lange Predigt, die will ich euch jetzt ersparen, weil ich sowieso so viel lese. Als er beendet hatte, also so Apostelgeschichte-like Predigt, okay? Als Paulus und Barnabas die Synagoge verließen, wurden sie gebeten, am nächsten Tag und am nächsten Schabbat wiederzukommen. Also irgendwie war es so gut, also du darfst wiederkommen und noch mehr über diese Dinge zu sagen. Viele, die am Gottesdienst teilgenommen hatten, schlossen sich den beiden an, sowohl Juden als auch fromme Nichtjuden, die zum Judentum übergetreten waren. Paulus und Barnabas sprachen lange mit ihnen und forderten sie eindringlich auf, sich ganz auf Gottes Gnade zu verlassen und auf dem jetzt eingeschlagenen Weg zu bleiben. Am folgenden Schabbat kam fast die ganze Stadt zusammen, um die Botschaft des Herrn zu hören. Als diejenigen Juden, die vom Evangelium nichts wissen wollten, die Menschenmassen sahen, packte sie der Neid und sie beschimpften Paulus und Barnabas und widersprachen ihm bei allem, was er sagte. Schließlich erklärten Paulus und Barnabas frei und offen, Zuerst musste die Botschaft Gottes auch euch verkündet werden, doch ihr wisst, ihr weist sie zurück und zeigt damit, dass ihr nicht würdig seid, das ewige Leben zu bekommen. Deshalb wenden wir uns jetzt an die Nichtjuden. Wir erfüllen damit den Auftrag, den der Herr uns gegeben hat. Er hat gesagt, ich habe dich zu einem Licht für alle Völker gemacht, du sollst das Heil bis in die entferntesten Gegenden der Erde bringen. Als die Nichtjuden das hörten, brachen sie in Jubel aus und priesen den Herrn für diese Botschaft. Alle, die dazu bestimmt waren, das ewige Leben zu erhalten, kamen zum Glauben und die Botschaft des Herrn verbreitete sich in der ganzen Gegend. Aber die Juden von Antiochia hetzten die einflussreichen griechischen Frauen, die sich zur Synagogengemeinde hielten, sowie die Magistratsbeamten der Stadt gegen Paulus und Barnabas auf. Sie zettelten eine Verfolgung der beiden an und sorgten dafür, dass sie aus der Stadt ausgewiesen wurden. Da schüttelten Paulus und Barnabas den Staub von ihren Füßen als Zeichen der Warnung für die Juden von Antiochia und machten sich auf den Weg nach Ikonien. Die Jünger in Antiochia waren trotz dieser Vorkommnisse voller Freude und wurden immer mehr mit dem Heiligen Geist erfüllt. In Ikonien gingen Paulus und Barnabas genau wie in Antiochia zunächst in die jüdische Synagoge. Sie verkündeten das Evangelium mit solcher Vollmacht, dass zahlreiche Gottesdienstbesucher, Juden wie Nichtjuden, zum Glauben kamen. Doch diejenigen Juden, die nichts vom Evangelium wissen wollten, hetzten die nichtjüdische Bevölkerung der Stadt gegen die Christen auf und schürten Hass und Aggressionen gegen sie. Trotzdem blieben Paulus und Barnabas noch eine längere Zeit in Ikonien. Unerschrocken verkündeten sie die Botschaft von der Gnade des Herrn. Sie vertrauten auf seine Hilfe und der Herr bestätigte ihre Verkündigung, indem er Wunder und außergewöhnliche Dinge durch sie geschehen ließ. Die Einwohnerschaft der Stadt spaltete sich in zwei Lager. Die einen hielten zu den Juden, die anderen zu den Aposteln. Schließlich bereitete die gegnerische Seite Nichtjuden ebenso wie Juden samt den führenden Männern der Stadt und der Synagoge einen Anschlag gegen Paulus und Barnabas vor. Sie wollten die beiden in ihre Gewalt bringen und steinigen. Als Paulus und Barnabas davon erfuhren, flohen sie nach Lykaonien. Sie gingen in die Stadt Lystra und Derbe und in das umliegende Gebiet und verkündeten nun dort das Evangelium. Der Titel der Predigt lautet: Die geheimnisvolle Kraft von Gottes Wort. Und der Bibeltext, der war nachzulesen oder ist nachzulesen, der Apostelgeschichte 13, Vers 14 bis 14, 7. Ich habe Auszüge dieser Predigt vor einigen Jahren in einer Predigt gehört von Wolfram Kopfermann. Vielleicht sagt er euch was. Der hat in den 80er Jahren diese Predigt gehalten und diese Predigt hat mich verändert, meine Haltung zum Wort Gottes. Was ist das Wort Gottes? Und ich musste oder hatte neulich eine Einladung, der ich gefolgt bin, in einer anderen Gemeinde, genau über diesen Text in der Apostelgeschichte zu sprechen. Da fiel mir ein, Mensch, da habe ich doch mal was richtig Gutes gehört. Ich habe sie glücklicherweise gefunden. Und ich sage das einfach nur der Vollständigkeit halber, weil wenn man Dinge sich leiht von anderen Predigern, dann darf man das auch gerne zugeben. Mir ist aufgefallen, dass sich in diesem Abschnitt, den ich gerade gelesen habe, sich immer wieder um eine Größe handelt. Welche Größe ist das? Was denkt ihr? Das Wort Gottes, die Verkündigung des Wortes Gottes. Vers 15, liebe Brüder, wenn ihr ein Wort der Ermutigung mitgebracht habt, das ihr an die Gemeinde weitergeben wollt, dann ist jetzt Gelegenheit dazu. Und sie verkündeten. Vers 42, sie wurden gebeten, am nächsten Schabbat wiederzukommen und noch mehr über diese Dinge zu sagen. Vers 44, am folgenden Schabbat kam fast die ganze Stadt zusammen, um die Botschaft des Herrn zu hören. Vers 46, zuerst musste die Botschaft Gottes euch verkündet werden. Vers 48, als die Nichtjuden das hörten, brachen sie in Jubel aus und priesen den Herrn für diese wunderbare Worship-Zeit. Botschaft. Vers 49, und die Botschaft des Herrn verbreitete sich in der ganzen Gegend. Und dann noch Kapitel 14, 3, unerschrocken verkündeten sie die Botschaft von der Gnade des Herrn. Und ich finde, es lohnt sich sehr, über diese feste Größe des Wort Gottes beziehungsweise die Dynamik des Evangeliums nachzudenken in der Apostelgeschichte. Wir wissen ja, dass Paulus und seine anderen Gefährten unter erheblichen Mühen und Strapazen und mit großem Einsatz und erheblichen Schmerzen den Menschen eine Botschaft brachten. Das heißt, sie gingen von einem Punkt zu einem anderen, zuerst in die Synagoge und sie wurden gebeten. Und was dann geschehen musste, ist, dass sie ihren Mund aufmachten, die Lippen bewegen mussten und Laute folgten. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Du gehst irgendwo hin, machst den Mund auf, bewegst die Lippen und wenn möglich verstehen Menschen, was du sagst. Und ohne Instagram, ohne soziale Medien, ohne YouTube wuchs diese Botschaft. Am Ende des ersten Jahrhunderts waren es ca. 20.000 Christen, die die Gemeinde Jesu zählte. Und am Anfang des vierten Jahrhunderts, also noch vor der konstantinischen Wende, bevor Rom dann sozusagen das alles verstaatlichte, wuchs die Gemeinde innerhalb von 200 Jahren auf 20 Millionen Christen an. Wie nochmal? Du gehst an einen Ort, du machst deinen Mund auf, du bewegst deine Lippen und Menschen verstehen irgendwas. Am besten das Evangelium. Ist das nicht hervorragend? Das Reich Gottes wurde sichtbar. Die Gemeinde Jesu breitete sich aus. Und das ist mein Herzensanliegen. Hey, wie breitet sich das Reich Gottes aus? Wie wird es sichtbar? Wie wächst die Gemeinde? Durch ein Bewusstsein, Paulus sagt es uns, ich habe dich zu einem Licht für alle Völker gemacht, du sollst das Heil bis in die entferntesten Gegenden der Erde bringen. Die Frage ist, wer bringt das Heil in die entferntesten Gegenden der Erde? Du und ich. Da, wo wir sind. Und mit Gottes Wort ist in erster Linie nicht an ein Buch zu denken, das zwei Buchdeckel hat, sondern an eine Botschaft, die die Kraft hat, Leben zu transformieren. Ehen wieder zu beleben und zu retten, Lügen zu entlarven, Licht in die Dunkelheit zu bringen, Grenzen zu sprengen. Und die Botschaft Gottes ist immer eine persönliche Anrede an das Herz. Und diejenigen, die unter uns sind, ich hoffe, das sind wirklich alle, die haben diese Botschaft irgendwann mal gehört. Es ist ihnen tief gegangen ins Herz. Sie haben darauf reagiert mit einer Entscheidung, nämlich Jesus Christus nachzufolgen. Ich gehe davon aus, dass das tatsächlich die meisten unter uns getan wurden. Sie wurden überführt, sie waren getroffen, sie waren überwältigt. Sie haben im besten Fall ihr Leben Jesus hingegeben. Und ich habe drei Punkte, über die ich noch jetzt sprechen möchte, über diesen Text. Mein erster Punkt ist, das Wort Gottes ist eine positive Nachricht. Kapitel 14, 7. Und verkündeten nun dort das Evangelium. Also in der einen Stadt schlechte Erfahrungen gemacht. Und dann gehst du woanders hin. Und ich habe mich gefragt, wie ist das denn bei uns? So ganz praktisch. Du machst an einem Ort schlechte Erfahrungen, gehst an den nächsten Ort und tust was? Schlecht reden über den anderen Ort. Über die Wunden, die schlechten Erfahrungen, was da alles mies war und schlecht war. Und es hat mich geprägt und es war alles schlecht. Nein, sie gingen von einem Ort weg, machten dort schlechte Erfahrungen, gingen an den anderen Ort und verkündeten, im Griechischen steht dort das Euangelion. Eu steht im Griechischen für gut und Angelion kommt von Angelos, vom Engel. Der Engel ist der Botschafter, also für eine gute Botschaft. Wir verkünden eine gute Botschaft. Und ich glaube, dass das für die Zeit, in der wir leben, in der so viele gut, negative Nachrichten an der Tagesordnung sind, so wichtig ist, dass wir uns immer wieder bewusst machen, wir haben eine Botschaft, eine Nachricht mitzuteilen, und zwar von einem guten Gott. Ich habe mich während Corona immer wieder ein bisschen gewundert, wie viele Christen sich hinters Licht haben führen lassen, durch so viele politische Debatten, so viele kleine Bonhoeffers, die dem Rat in die Speichen fallen wollten. hatten so wenig Gespür für den Moment, in dem wir jetzt gerade in der Geschichte stehen. Da gab es einen Prediger irgendwo auf der Schwäbischen Alb, der dann Politiker wirklich beleidigt hat mit Worten: Merkel, eine Teufelsfratze. Und dann haben solche Prediger teilweise Aufrufe, 60.000 Klicks. Und ich dachte mir, das beschreibt so gut den Zustand, den geistlichen Zustand unserer Kirche. Wir haben vergessen, dass wir diejenigen sind mit der guten Botschaft. Und dass jeder eine Meinung hat, aber dass die Kanzel nicht missbraucht wird, um Menschen zu diffamieren, Menschen in den Dreck zu ziehen, sondern die Kanzel ist dafür da, eine gute Botschaft zu verkünden. Wenn wir Protest anmelden, Christen sind Protestleute gegen den Tod. Christen sind Protestleute gegen die Sünde. Christen sind Protestleute gegen das Schlechte. Aber die Kanzel sollte nicht verunreinigt werden, dass wir gegen Politiker vorgehen, auch wenn wir eine politische Meinung haben. Gott will was Gutes für unser Leben. Er hat gute Gedanken für unser Leben. Und deswegen habe ich meine Mühe damit, mit Menschen, die überall ihre kritische Haltung zum Ausdruck bringen wollen. Und ich frage mich, sollte unser Leben und unser ganzes Reden nicht eher an eine gute Botschaft erinnern? Alle Aussagen des Evangeliums sind positiv. Jesus hat nicht gesagt, kehrt um, denn die Hölle ist nahe, sondern er hat gesagt, kehrt um, denn das Königreich Gottes, das Himmelreich steht nahe. Das Evangelium spricht in erster Linie nicht von der Sünde, sondern von der Vergebung der Sünde. Das Evangelium spricht in erster Linie nicht von der Schuld, sondern von der Tilgung der Schuld. Spricht nicht von Bindung, sondern von der Lösung der Bindung. Spricht nicht von Krankheit, sondern von der Heilung der Krankheit. Und es spricht nicht gleichwertig von Himmel und Hölle, sondern der Himmel ist nahe gekommen und er erdrückt die Hölle. Und die Hölle ist für diejenigen, die den Himmel nicht annehmen wollen. Das stimmt auch. Aber in erster Linie haben wir auf unseren Lippen eine Freudenbotschaft zu verkünden und zu tragen und zu vermitteln. Den Menschen zugewandt mit einer guten Botschaft, dass wir seine Kinder sind, dass wir mit ihm die Ewigkeit verbringen können, dass er uns Berufung, Bestimmung gegeben hat, damit einen tieferen Lebenssinn gegeben hat, dass er uns so vieles vergeben hat, was in dieser Welt unvergebbar ist. Das ist aber töricht in dieser Zeit. Wir müssen doch, ich weiß nicht, ob das so töricht ist, wenn wir einfach sagen, wir sind die, die einfach diese gute Botschaft zu verkünden haben. Ich dachte da eben an das Ranger Camp und dass Kinder so bereitwillig sind, diese gute Botschaft aufzunehmen, darauf zu reagieren. Ich kann den Namen leider nicht nennen, in eine Gruppe eingeladen worden. Es ist keine christliche oder kirchliche Gruppe, vor einigen Wochen. Und bin da gerne reingekommen und die Dame sagte, also so ein geistlicher Beistand in unserer Gruppe, das wäre ja cool. Ne? So, also bin ich mal hingegangen und ich dachte mir natürlich, hey, erstmal hinterm Zaun halten und erzähl nicht gleich von Jesus, volle, wisst ihr, ne? So ein bisschen strategisch, taktisch vorgehen. Und sie fragt mich eben aus, auch über die Gemeinde und was ich denn wirklich glaube. Und ich habe ihnen gesagt, an was ich glaube. Ich habe ihnen das Evangelium erzählt, ich habe ihnen mein Zeugnis erzählt. Und am Ende des Abends sagte die Leiterin, hey Manu, du musst unbedingt wiederkommen. Heute Abend waren nicht alle da. Also müssen alle hören. Das Evangelium ist eine gute Botschaft. Eine Freudenbotschaft. Gottes Wort ist ein Wort, das Freude uns auslöst. Es ist ein Wort, durch das Vergebung unserer Schuld verkündet wird. Es ist ein Fundament in unserem Leben. Ich würde den zweiten Punkt gerne überspringen und zu drei kommen. Nach eins kommt ja bekanntlich drei. Jetzt gesellt sich zu dieser Wahrheit aber eine Sache dazu, die zugegeben nur schwer zu begreifen ist. Und deswegen ist das Wort Gottes oder besitzt das Wort Gottes eine geheimnisvolle Kraft. Und ich weiß nicht, ob jedem diese geheimnisvolle Kraft ganz präsent ist. Nämlich dieses gute, positive Wort, das Menschen Jubel ausbrechen lässt, so haben wir es ja gelesen, führt andere wiederum dazu, dass sie eifersüchtig werden. Menschen werden auf einmal gegen die Apostel aufgestachelt, sodass die Apostel sich in Sicherheit bringen müssen. Das gleiche Wort, das Menschen Freude bereitet, macht andere zornig. Das ist doch ein Geheimnis, oder? Wie kann das denn sein? Das gleiche Wort, das uns den Himmel vermittelt, bringt andere dazu, den Himmel abzulehnen. Das gleiche Wort, das zur Annahme bestimmt ist, wird zurückgewiesen. Dieses Wort, das den Frieden bringen soll, vermittelt Krieg. Dieses Wort, das Einheit bringen soll, bringt Spaltung. Also drittens, das Wort Gottes bringt Einheit, aber auch Spaltung. Ich wollte eigentlich nur schreiben, das Wort Gottes bringt Spaltung, aber es gibt ja so manche zarte Seele. Da dachte ich, ich bringe das nochmal. Es bringt Einheit, aber es bringt auch Spaltung. 14,4 Apostelgeschichte. Die Einwohnerschaft der Stadt spaltete sich in zwei Lager. Die einen hielten zu den Juden, die andere zu den Aposteln. Also, wie viele Einwohner haben wir in Heidenheim? 50.000. Jetzt wird das Wort verkündet und am Ende hast du den Salat, dass 25.000 Menschen gegen dich sind. Wir reden immer noch über die gute Botschaft. Die Frage ist, wollten die Apostel diese Spaltung? Natürlich nicht. Aber ist nicht interessant, dass überall da, wo das Wort Gottes wirklich klar verkündet wird und Vollmacht gepredigt wird, Spaltung entsteht? Und ich habe festgestellt, dass diese Wahrheit nicht so richtig in das Klima unserer Gesellschaft passt und schon gar nicht in das Klima unserer Gemeinde. Wir möchten ein Wort Gottes haben, das uns vereint, aber um Himmels Willen nicht trennt. Wir möchten ein Wort Gottes, an dem wir uns freuen, aber keines, das uns traurig macht. Ein Wort Gottes, das Gnade vermittelt, aber ja kein Gericht. Und ihr Lieben, ich glaube, dieses Wort Gottes gibt es nicht. Und wenn du schon länger Christ bist, dann hast du vielleicht die Erfahrung gemacht, dass die Ansprüche vom Wort Gottes immer wieder zu hoch sind, zu groß sind. Und wir können gut beobachten, dass wir immer wieder dieses hohe Niveau des Wortes Gottes so auf unser Niveau runterschrauben, dass es einigermaßen annehmbar ist, einigermaßen lebbar ist. Nach dem Motto, lass es uns doch bitte so auslegen, dass es einigermaßen aushaltbar ist. Aber wenn wir die Evangelien durchlesen, dann können wir gut beobachten, dass Jesus vor unangenehmen Wahrheiten nicht Halt gemacht hat. An keiner Stelle. Und immer dann, wenn Jesus auftrat, egal wo, brachte er immer das Potenzial mit, die Massen zu trennen und zu spalten. Ist schon mal aufgefallen? Die Frage ist, ob Jesus Spaltung wollte. Natürlich nicht. Und ich bin davon überzeugt, dass er das nicht wollte. Die einen liebten Jesus, die anderen hassten Jesus. Die einen sagten Ja zu ihm, die anderen sagten Nein zu ihm. Ist doch komisch, oder? Dieser gute Jesus. Und dieses Nein der Menschen zu Jesus eskalierte oft so stark, dass es in Morddrohungen mündete und sogar ganz praktisch in Mordversuchen endete. Ich glaube, zweites Kapitel des Markus-Evangeliums. Es ist gleich am Anfang schon so tabula rasa, dass sie in den Abhang runterstürzen wollten. Und ich habe mich gefragt, warum hat man einen so liebenden Menschen wie Jesus nicht von allen Seiten umarmt? Ich meine, er war allen Menschen zugewandt. Er hat der Sünderin vergeben, er hat mit Sündern gespeist. Warum hat man einen so liebenden Rabbi, einen so liebenden Prediger, der doch wirklich niemanden verwehrt hat? Und wenn er Leuten verwehrt hat, ich denke da zum Beispiel an die Syrophönizierin, die hat noch mal kurz, nein, aber ich will unbedingt. Und sagt Jesus, okay, also dein Glauben, und er hat sie geheilt. Hat Jesus irgendjemand im Regen stehen lassen? Nein. Trotzdem hassten Menschen ihn. Das ist doch geheimnisvoll, oder? Warum hat man ihn nicht von allen Seiten umarmt und angenommen? Warum war Jesus so verhasst und wurde schließlich am Kreuz so brutal hingerichtet. Die Wahrheit ist, weil er das Wort Gottes so verkündet hat, wie er es von seinem Vater gehört hatte. Er sagte, ich kann nichts tun, außer ich sehe es den Vater tun. Ich kann nichts sagen, außer der Vater sagt es mir zuvor. Er war treu dem gegenüber, was sein himmlischer Vater ihm gesagt hat. Und das göttliche Wort spaltet. Und das war bei Paulus so, das war bei Petrus so, das war in der Kirchengeschichte so. Aber die Frage ist, wie ist es bei uns heute im Jahr 2023? Manchmal denke ich, scheint fast so, als hätten wir den Entschluss gefasst, dass diese Spaltung nicht sein darf. Spaltung ist schlimm und entsetzlich. Ich meine, uns ist doch das Wort der Versöhnung aufgetragen. Und dann kommen die Hirten unter uns und sagen, wir haben doch das Wort der Versöhnung. Aber ich glaube ganz ehrlich, wenn wir hirtlicher sind als das Wort Gottes selbst, sind wir schlichtweg ungehorsam. Vor einigen Jahren, ich mache das ganz praktisch, jemand in einem Dienstteam hier in dieser Gemeinde mitgearbeitet. Und er erzählt mir in einem persönlichen Gespräch, dass er morgens, bevor er in den Gottesdienst geht, einen anderen Gott anbetet. Er hat zu ihm gesagt, es ist unvereinbar mit dem Wort Gottes, unvereinbar. Ich habe mir damit nicht nur Freunde gemacht, ihm diesen Dienst zu verwehren. Aber ich kann nicht hirtlicher sein, als das Wort Gottes ist. Gottes Wort ist eindeutig. Wo das Licht eintritt, da wehrt sich die Finsternis. Wo die Wahrheit gesprochen wird, da wird Lüge offenbart. Wo sich die Herrlichkeit Gottes manifestiert, da manifestiert sich auch die Herrschaft des Gegners. Immer. Wo ein Ja erfolgt, erfolgt auf der anderen Seite auch das Nein. Ein Riss entsteht. So hat es Jesus uns versprochen. Der geht durch Gemeinden, durch Familien, durch Ehen. Und ich empfinde so eine Tendenz auch in unserer Gemeinde, dem Wort Gottes sein Recht zu rauben, das zu tun, wozu es ausgesandt wurde. Lasst uns doch bitte dem Wort Gottes nicht die Kraft rauben, das zu tun, zu was es ausgesandt wurde. Es soll nur tröstend sein, erbauend sein, vereinend sein. Es soll nur Gnade bringen. Es darf ja kein Gericht, keine Trennung bringen. Ein Nein soll nicht zugelassen werden. Aber ernsthaft, wir können das Wort Gottes nicht aussuchen. Und ich habe in meinem eigenen Dienst festgestellt, und es hat auch was mit einer Persönlichkeit zu tun, dass du selbstverständlich sagst, Mensch, jetzt, ich will es irgendwie zusammenhalten. Ist doch schön, die Gemeinde wächst und es gedeiht und man braucht größere Räume und die Finanzen entwickeln sich und so weiter. Jetzt bitte doch, ja, irgendwie alles verbinden und zusammenhalten. Tritt ein bisschen mehr verbindend und mehr als Hirte ein. Halt irgendwie alles zusammen. Aber ich habe festgestellt, wenn du mit Kompromissen anfängst in deinem eigenen Leben, endet es nicht gut. Wer nicht gut anfängt, wenn mit Kompromissen beginnt, endet nicht da, wo Gott dich haben will, ihn haben will, sie haben will. Ist irgendjemand bei mir? Hebräer 4,12 sagt, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als ein jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und deshalb ist für mich die Frage, wo habe ich in meinem Leben Kompromisse gemacht und wo lasse ich Kompromisse zu? Weil Gottes Wort zuerst mal bei mir selbst eindringen muss und scheiden muss und abschneiden muss, was nicht zu mir gehört. Licht und Dunkelheit zu trennen, Nachfolge und Ungehorsam muss zuerst mal bei mir getrennt werden. Und wenn das Wort Gottes kommt, dann deckt es auch bei uns auf. Und wenn wir dem Wort Gottes sein Recht geben, dann deckt es auch bei uns Stellen auf, die nicht in Ordnung sind. Und es gibt Menschen in der Gemeinde, die wollen Dinge zusammenhalten, die nicht zusammengehören. Die wollen Brücken bauen, wo das Wort Gottes schon längst keine Brücken mehr baut. Und wenn wir das tun, sind wir ungehorsam. Menschen, die Kompromisse machen in ihren Gemeinden und da, wo sie sind. Und für mich ist die Frage, kann es sein, dass wir vielleicht in unserem privaten Leben zu viel Kompromisse machen, zu viel Brücken irgendwo hingebaut haben, wo das Wort Gottes keine Brücken hinbaut? Und deshalb, als die großen Hirten in der Gemeinde aufstehen und sagen, man könnte, man muss das doch nicht so und so weiter. Aber was wäre, wenn wir dem Wort Gottes erlauben, das zu tun, zu was es ausgesandt wurde? Und ich glaube, dass wir auch Menschen in unserer Mitte haben, und ich beziehe mich damit ein, die dem Wort Gottes nicht erlaubt haben, in ihrem Leben aufzuräumen und Klarheit zu schaffen. Darum können sie es auch nicht nach außen. Sie sind Gefangene ihrer Kompromisshaftigkeit. Und das hat das Reich Gottes noch nie gefördert, und das fördert auch heutzutage die Gemeinde Jesu nicht. Jesus ist gekommen, um Eindeutigkeit zu bringen. Er sagte, ich bin gekommen, um das Schwert zu bringen. Und daher stellt sich für mich die Frage, ob wir bereit sind, einen eindeutigen Weg zu gehen. Wollen wir das wirklich? Und ich persönlich, ich bin niemand, der Streit sucht. Ich mag das nicht, Konflikte in der Gemeinde auszutragen. Ich bin von Natur aus jemand, der eher so die fünfe Grade sein lässt und bitte mach keinen Stress mit irgendwelchen Leuten in der Church und so weiter, sondern einfach entspannt, lass mal deinen Weg gehen. Ist das schön, wenn die Leute dazukommen und es genießen, unsere Gottesdienste und so weiter. Aber Nachfolge, ihr Lieben, und wenn du kannst alles vergessen, was ich jetzt gesagt habe, aber jetzt solltest du ganz kurz hinhören. Nachfolge ist eine Sache, die wir entweder ganz praktizieren sollen oder ganz lassen sollten. Weil nur die radikale Nachfolge wirklich glücklich macht. Christsein ist nicht durch Sommerschlussverkaufspreise zu erwerben. Nur die ganze Hingabe macht glücklich, und deshalb ist die radikale Nachfolge auch wirklich attraktiv. Das ist die Wahrheit. Und was mich extrem herausfordert, ist, dass ich in meinem eigenen Dienst Kompromisse gemacht habe, Dinge zusammengehalten habe, dass das Wort Gottes schon längst trennt. Und ich glaube, dass wenn wir in unserer Church ein weltliches Mindset zulassen, ne, das immer nur, hey, bleib cool und liberal und irgendwie ist doch alles in Ordnung, wenn wir Unvergebenheit zulassen in unseren Gemeinden und ein Unversöhntsein zulassen, ne, fördert das nicht das Evangelium. Du hörst von Menschen, die schlechte Erfahrungen mit einem Leiter gemacht haben und gehen so lange in der Gemeinde rum, bis sie einen gefunden haben, der das ähnlich sieht, der vielleicht ähnliche Erfahrungen mit dem Leiter gemacht haben. Und dann hat sich die Gruppe getroffen. Und niemand fasst sich das Herz, dieser Person zu sagen, weißt du nicht, was im Wort Gottes steht? Weißt du, dass wenn du so unvergeben weiterlebst, so unversöhnt weiterlebst, was sagt denn Jesus, was am Ende steht beim Schalksknecht? Was sagt denn das Wort Gottes? Sie werden sich an einem dunklen Ort wiederfinden, dem extremes Jammern und Zähneklappern herrscht. Die Bibel ist ziemlich klar zum Thema Geiz und zum Thema Finanzen. Und Gott lädt uns ein, ihn selbst herauszufordern. Hey, bist du eindeutig mit deinen Finanzen? Ein schlauer Mann hat mal gesagt, der Geldbeutel bekehrt sich am Ende, ganz zum Schluss, manchmal auch nie. Aber das Wort Gottes ist so eindeutig, was den Zehnten angeht. Maleachi sagt auch, das sagt das Wort Gottes, dass es Menschen gibt, die Monat für Monat, Gehaltszettel für Gehaltszettel ihren Gott betrügen. Und das müssen wir als Prediger auch nicht immer da drin rumwühlen. Und ich glaube, das ist unsere schlechte Erfahrung, dass wir zu bittere Lehrer hatten, zu krasse Lehrer hatten, ne, die da immer wieder drauf rumgerüttelt haben. Aber lass doch dem Wort Gottes die Kraft entfalten, zu was es ausgesandt wurde. Letztlich gewinne ich keinen Menschen durch Halbherzigkeit, sondern durch Konsequenz. Das ist die Wahrheit des Evangeliums. Ein halber Christ ist ein ganzer Blödsinn. Und ich war lange Zeit der Überzeugung, dass wir Gemeinde nur dann bauen können, wenn wir auch bereit sind, Kompromisse einzugehen. Das ist dann dieser berühmte Eierschalentanz. Man möchte etwas zurechtbiegen, etwas halten, Menschen ja nicht verärgern, weil es doch jetzt genauso, wie es gerade ist, doch eigentlich richtig gut läuft in unserer Gemeinde. Und heute sage ich, es muss ohne Kompromisse gehen. Denn Jesus ist der Herr und sein Wille ist eindeutig. Wenn Jesus redet, dann ist die Sache klar. Amen, Manuel, das hast du gut gesagt. Wenn Jesus redet, ist die Sache klar. Der Segen, der gilt denen, die ein reines Herz haben. Ein reines Herz zu haben, heißt nicht, immer wieder Fehler zu machen. Immer wieder vielleicht auch in Gewohnheitssünden zu treten. Ein reines Herz zu haben, heißt, die Dinge eindeutig zu leben, die Dinge eindeutig einzugehen. Also lasst uns bitte dem Wort Gottes Raum geben. Lasst uns in unserem Herzen das Wort Gottes reichlich lesen. Und auch wenn es uns angreift, vielleicht spürst du das gerade. Man merkt es ja immer, wenn man über Geld spricht. Ne? So gehen die Leute innerlich immer zusammen. Aber es gibt Menschen, die nach Jahrzehnten dieses Prinzip des biblischen Zehnten noch nicht gelernt haben. Und dann merkst du, wie sich Dinge auf einmal aufstellen in dir. Aber das ist das Geheimnis des Evangeliums. Das ist die Kraft des Wortes Gottes. Die Bibel sagt so eindeutig, bring deine Talente, bring dein Potenzial in die Kirche, ins Reich Gottes mit ein. Und dem einen gibt er ein kleines, dem anderen gibt er ein mittleres, dem anderen gibt er mehr Talente. Aber am Ende wird abgerechnet und auch hier steht am Ende, wer sein Potenzial vergraben hat und nicht ins Reich Gottes bringt, was passiert da? Sie werden sich an einem finsteren Ort wiederfinden, in dem Zähne knirschen und Verdammnis herrschen. Das ist das Wort Gottes. Spür mal in dich rein. Was macht es mit dir? Man muss dem Wort Gottes nicht erst alle Knochen brechen, damit es in den Sarg der Verkündigung passt. Die Verkündigung sollte die Verkündigung bleiben. Die Bibel lehrt sehr eindeutig über Sexualität. Sexualität gehört in die Ehe zwischen Mann und Frau. Dieser Tage ist es sehr gefährlich, das zu sagen. Ich sage das nochmal, die körperliche Nähe, Sex gehört in die Ehe zwischen Mann und Frau. Allein diese Botschaft spaltet die Gesellschaft und ist sehr gefährlich, so etwas zu verkünden. Aber wir müssen Herzensanliegen, und damit schließe ich, lasst uns bitte aufhören mit diesen Kompromissen, privat und auch in der Gemeinde. Und wenn wir den Text in der Apostelgeschichte zurückschauen, dann sehen wir, dass die Christen, als sie es verkündet hatten, richtig Ärger bekommen haben. Dann hast du auf einmal ein paar tausend Leute gegen dich. Weißt du, was das Schlimme ist? Nach einer Predigt können 50 Leute dir auf die Schulter klopfen. Aber wenn einer kommt und sagt, die Predigt, mit was beschäftigst du dich? Das waren, Antioch, habe ich mal zugeschaut, das waren so ungefähr 30.000 Menschen, also 15.000, die ganze Foltarena gegen dich. Herzlichen Glückwunsch. Und du siehst, dass diese Menschen voller Freude waren, so heißt es in dem Text, und immer mehr mit dem Heiligen Geist gefüllt wurden. Ist es nicht erstaunlich und geheimnisvoll? Also durch die klare Verkündigung und dadurch, dass der Heilige Geist das Wort Gottes immer wieder durch Zeichen und Wunder bestätigte, wurde das Reich Gottes sichtbar und die Gemeinde Jesu wuchs. Und das Wort Gottes ist keine theoretische Größe, sondern ganz praktisch. Und wenn das Wort Gottes ja so bei uns eindringt, in unseren Kleingruppen, kommt der deutsche Verstand. Wisst ihr ja, wie man den bildlich darstellen kann, den deutschen Verstand. Du kannst eine Zwiebel so klein schneiden, dass nur noch Matsch ist. Das Wort Gottes ist in allererster Linie dazu da, dass wir gehorsam sind. Dem gegenüber, was es sagt. Und ich will uns heute Morgen einladen, darauf zu reagieren. Ganz praktisch zu reagieren. Was wünschte ich mir, wenn alle jetzt nach vorne gelaufen kommen, wie die Kinder am Donnerstag. Ich habe was zu bekennen. Ich brauche das neu. Aber erstens mal sitzen bleiben und ich lade dich ein, Entscheidungen zu treffen. Bin nachher auch ganz persönlich für dich dein Segnungsteam. Wenn dich hier was angesprochen hat. Ich bin nur für dich da, wenn dich aus dieser Predigt was angesprochen hat. Vielleicht willst du was bekennen. Vielleicht willst du was loswerden, leichter werden. Aber ich lade dich ein, die Entscheidung zu treffen, das Wort Gottes wieder ganz neu für dich zu lesen, verbindlich zu lesen. Und das, was du morgens gelesen hast, dem gegenüber gehorsam zu sein. Das wäre doch schön. Wenn, keine Ahnung, wie viele Menschen heute Morgen hier sind, sagen, ich möchte jeden Morgen das Wort Gottes lesen. Das, was mich anspricht, ob es gut ist, ob es mir wohltut, oder nicht. Ich habe eine Frau getroffen, die hat gesagt, ich lese immer wieder in der Bibel, ich feuer die ins Eck. So liest man die Bibel, weil die Bibel sie so erzürnt hat und erregt hat, weil das Wort Gottes uns ärgert. Und das ist der Moment, in dem das Wort Gottes ganz tief eindringt und etwas scheidet. Und dann nimmst du das Wort, das mache ich jetzt hier nicht, das ist wie so ein Horrorfilm, wo du abschalten musst. So ein Thriller, und sagt, das ist so spannend, das halte ich gerade nicht aus. Ich lade dich ein und uns ein, dass wir jetzt Gott einfach eine Antwort geben, ganz persönlich, da wo du bist und wo du sitzt. Herr, wir danken dir.